Wir hören auf Gottes Wort für diese Bibelstunde heute Abend aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 10, die Verse 1 bis 17. Sprüche Salomos: Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Nichts nützen gottlose Schätze, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. Der Herr lässt nicht hungern die Seele des Gerechten, aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Des Gerechten gedenkt man zum Segen, aber der Name der Gottlosen fault. Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an, wer aber närrische Lippen hat, kommt zu Fall. Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher. Wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen. Wer mit den Augen zwinkert, verursacht Schmerz. Und wer närrische Lippen hat, kommt zu Fall. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Auf den Lippen des Verständigen findet sich Weisheit, aber der Stock findet sich für den Rücken des Unverständigen. Weise bewahren Erkenntnis, aber der Mund des Narren ist nahes Verderben. Der Besitz des Reichen ist seine feste Stadt, das Verderben der Geringen ist ihre Armut. Der Erwerb des Gerechten gereicht zum Leben, der Ertrag des Gottlosen zur Sünde. Ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet. Wer aber die Mahnung unbeachtet lässt, leitet in die Irre. Wir beten noch gemeinsam. Ja, lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir jetzt für diesen Abend. Wir danken dir für dein Wort, das immer wieder zu uns sprechen möchte, das immer aktuell ist, nicht aus der Mode kommt, sondern immer uns was zu sagen hat. Und so möchten wir dich auch bitten, dass du jetzt diese Stunde segnest, uns offene Herzen schenkst, unserem lieben Bruder Norbert, ja, deine Weisheit und deine Vollmacht, uns dein Wort auszulegen. Wir bitten dich auch um deinen Segen für die vielen Kinder, die jetzt hier auf der Lahü sind, die jetzt heute Abend zusammen sind, auch das Musical vorbereiten, Herr, dass du auch zu ihnen sprichst und sie auch den Blick auf dich richten dürfen. Hab Dank, Herr. Amen.
Wenn Sie diese Sprüche vor sich haben, dann könnten Sie denken, muss man das eigentlich auslegen? Eigentlich ist alles gesagt. Eigentlich könnten wir die Bibel zuschlagen und könnten sagen, wir haben verstanden, wir gehen nach Hause, alles ist eindeutig und klar. Eigentlich muss man das nicht mehr auslegen. Eigentlich müsste man sagen, lesen Sie es nochmal und dann haben Sie es eigentlich. Diese Sprüche sind so klar, so eindeutig, so stark auch in ihrer Ausdrucksweise, dass man dazu gar nicht mehr so viel sagen müsste. Das Einzige, was hier auffällt, ist, dass es hier anders als vorher nicht mehr lange Themen sind, die hier entfaltet werden, sondern hier ab Kapitel 10 sind es lauter einzelne Sprüche, die aneinandergereiht sind. Und mancher Ausleger hat dazu geschrieben, das ist einfach nur eine lose Sammlung von Sprüchen, mehr nicht. Und diesen Eindruck könnte man haben, nur eine lose Sammlung von Sprüchen. Ob das tatsächlich so ist, werden wir sehen. Auch noch solche Sprüche, die irgendwie gar nicht so richtig thematisch zueinander passen, sondern sehr, sehr unterschiedlich sind. Nach meinem Eindruck sind es trotzdem sehr stringente und man könnte sagen kluge Gebrauchsanweisungen für ein schwieriges System. So will ich es einmal sagen. Ein schwieriges System, das sehr komplex ist. Wie funktioniert ein System? Was ist überhaupt ein System? Ich weiß nicht, ob Sie diese Sprache, diese Formulierung überhaupt kennen, aber in den verschiedenen Therapieformen geht es eigentlich ganz häufig um sogenannte Systeme. Es geht gar nicht mehr um Menschen, es geht nicht um einzelne Personen, sondern man spricht heute von Systemen. Denn in der Seelsorge kommt es oft vor, dass da jemand kommt und man merkt dann relativ schnell, es geht meistens gar nicht um eine Person. Es geht gar nicht um den, der gerade da ist und sein Leid klagt, sondern meistens geht es um ganz ganze komplexe, zusammenhängende Systeme. Es geht oft darum, dass Eltern kommen und erklären, dass sie mit ihren Kindern nicht mehr zurechtkommen, obwohl sie sich so viel Mühe geben. Männer kommen mit ihren Frauen nicht zurecht, Frauen kommen mit ihren Männern nicht zurecht, Geschwister mit ihren Geschwistern nicht. Da sind oft Streitigkeiten ums Erbe. Keiner will sich streiten und sie streiten sich doch. Jeder versucht zu vermeiden, aber sie kommen nicht aus dem Streit heraus. Immer wieder landen sie an bestimmten Punkten und wundern sich, warum das so schwer ist. Gläubige kommen in Gemeinden nicht mehr zurecht. Hauskreise streiten sich in irgendwelchen Fragen. Keiner will das. Alle geben sich allergrößte Mühe und trotzdem landen sie immer wieder in solchen Streitigkeiten. Nachbarn, die sich das Leben schwer machen, Gemeinden, die mit ihrem Pfarrer nicht zurechtkommen. Wir könnten das endlos fortsetzen. Überall sehen wir Menschen, die eigentlich von sich sagen würden, wir geben uns so viel Mühe, wir wollen diesen Streit gar nicht. Und trotzdem sind wir im Streit. Die logische Erklärung, die sich daraus fast automatisch ergibt, ist, es muss an den anderen liegen. Denn wir wollen das ja nicht. Ich will ja keinen Streit. Ich gebe mir so viel Mühe. Es kann nur an den anderen liegen. Wir werden nachher vielleicht auch ein wenig sehen, warum das so ist, warum das logisch fast zwingend so ist, dass es an den anderen liegen muss und nicht an uns liegen kann. Aber mit einem System geht es zunächst einmal um in der Regel mehr als zwei Personen oder mehr als eine Person, um eine Ehe zum Beispiel, um ein Ehepaar, die nicht miteinander zurechtkommen. Es geht um eine Familie, um eine Gemeinde, um eine Gruppe, um Menschen, die irgendwie intensive Beziehungen haben. Aber wenn wir genau hinsehen, dann merken wir nicht nur wir zusammen, ob wir 2 oder 20 oder 200 sind, nicht nur wir zusammen sind ein System, sondern ich bin auch ein System. Ich allein für mich. Und ich bin sogar ein kompliziertes System und Sie auch. Und ich gehe jede Wette ein, dass Sie sich selbst auch nicht verstehen. Dass Sie auch selbst nicht genau wissen, warum Sie so sind, wie Sie sind. Wie Sie überhaupt sind, wissen Sie auch nicht. Das ist dieses schwierige System, dass wir immer zugleich auch sind und nicht nur eine Person, sondern wir sind in der Regel mehrere Personen in uns. Und wir kennen die gar nicht alle, die da in uns irgendwie sind. Jeder Einzelne in diesem System tickt aber irgendwie anders. Jeder handelt auf seine Weise, jeder fühlt auf seine Weise, jeder denkt auf seine Weise. Eigentlich bräuchte man für jeden einzelnen Menschen so etwas wie eine Gebrauchsanweisung, damit man ihn versteht, eine Betriebsanleitung, ein Handbuch, in dem man nachschlagen kann, wie funktioniert der eine und die andere, und zwar nicht nur die, die einem noch irgendwie fremd sind, sondern manchmal wäre es auch in der Ehe gut. Wenn man schon 30 Jahre verheiratet ist, nochmal so ein Handbuch zu haben, wie funktioniert eigentlich meine Frau? Wie tickt sie eigentlich oder mein Mann? Warum ist sie manchmal so kompliziert und warum bin ich so klar zu durchschauen? Das sind die typischen logischen Haltungen, die wir einnehmen. Jeder Einzelne ein System. Probleme gibt es aber erst dann, wenn wir mindestens zwei sind. Denn ich alleine habe mit mir kein Problem, in der Regel. Sondern erst, wenn ein anderer dazukommt, dann gibt es Massen an Problemen, an Konflikten. Dann prallen zwei Systeme aufeinander. In Lateinisch heißt es confligere und es heißt Konflikt auf Deutsch. Das ist genau das, was passiert. Zwei Systeme prallen aufeinander und schon geht's schief. Im Norddeutschen sagt man, er sagt nichts, sie sagt nichts und schon haben sie Streit. So einfach. Also das haben wir auch bei den Sprüchen, haben wir gelesen. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte und ein Blick kann so viel Streit auslösen, kann so viel Tragik verursachen. Nur ein Blick reicht schon aus. Wer mit den Augen zwinkert, stand da. Ja, ein Blick, ein scharfer Blick, ein demütigender Blick oder irgendeine andere Form von Blicken und in Familien, in Ehen auch, aber noch mehr in Familien, funktioniert das normalerweise so, dass ein Blick, meistens der Blick des Vaters, ein einziger Blick reicht. Und die Kinder spuren und die Frau spurt und der Mann sagt, ist doch alles bestens, so muss das sein. Ob das wirklich so gedacht ist, ist eine ganz andere Frage. Vor allem am Beginn einer Ehe wäre es eigentlich ganz hilfreich, wenn es solch eine Gebrauchsanweisung gäbe, also bevor eine Ehe beginnt, wäre es gut, so etwas zu haben, damit man jeweils den anderen besser versteht, weil am Anfang normalerweise alles noch sehr, sehr gut ist. Am Anfang ist sowieso alles ganz einfach. Man ist verliebt, man ist begeistert, man ist auch ein wenig blind für den wahren Charakter, für die Fehler des anderen. Das sieht man alles gar nicht, auch wenn es andere einem sagen, pass auf, das könnte schief gehen. Nein. Wir sind so begeistert und beeindruckt von unserem geliebten Menschen, dass wir da völlig blind sind. Und bei Gläubigen ist es besonders kompliziert und noch ein bisschen schwieriger, denn wir lieben uns, wir achten uns, wir respektieren uns. Wir wollen zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheide. Wir sagen das auch. Und außerdem sind wir ja Christen, die sich intensiv an Jesus gebunden haben. Das muss ja gut gehen. Das kann überhaupt gar nicht schief gehen, wenn man sich liebt und wenn man noch Christ ist. Sie merken selber, dass das nicht so einfach ist und dass ich das auch nicht so meine. Wenn man nur gläubig ist, dann läuft alles wie von selber. Nein, ich würde eher sagen, da ist die allergrößte Gefahr, dass wir manches gar nicht mehr sehen und denken, das sei schon alles fast wie im Paradies. Mit der Zeit geht dann immer mehr schief. Mit der Zeit geht der Glanz ein wenig verloren. Der Frosch wird nicht zum Prinzen, sondern der Prinz wird zum Frosch. Leider umgekehrt. Am Ende gehen sich beide immer mehr auf die Nerven. Und weil sich jeder für sich tatsächlich, also in Wirklichkeit, das glauben wir auch, die allergrößte Mühe gibt, und es trotzdem immer schwieriger wird, obwohl sich der Einzelne alle Mühe gibt, kann es nur am anderen liegen. Und das sagen wir auch, ich bemühe mich ja. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht, ich habe mich so angestrengt. Ich habe selbst auch nie solche Konflikte gehabt. Solange ich ledig war und in meiner Familie gelebt habe, gab es das alles nicht. Jetzt bin ich verheiratet und plötzlich habe ich nur noch Probleme, nur noch Streit. Es kann nur der andere sein. Aber sonderbarerweise, der andere, der auch noch immer weitermacht auf seine Weise, macht es immer schlimmer, wird immer angespannter, wird immer aggressiver, wird immer ungehaltener. Der andere hat das Empfinden, dass es eben genauso ist. Es kann nicht an mir liegen, es muss am anderen liegen. Und wenn wir genau hinsehen, woran das liegt, dann sehen wir, es liegt daran, dass wir alle, ohne Ausnahme, mit einem gewissen Schaden gekommen sind. Alle mit einem Schaden behaftet sind, nicht nur einem kleinen Schaden, also nicht nur das, was wir unsere kleinen Schwächen nennen. Wir verharmlosen das ja gerne und sagen, so die ein oder andere kleine Schwäche habe ich schon auch. Aber die kleinen Schwächen, die wir haben, die sind gar nicht kleine Schwächen, sondern das sind massive, sonderbare Haltungen, die wir in uns haben. Das sind echte Klöpse, die wir da in uns tragen und die werden manchmal auch sichtbar, aber wir halten es für eine kleine Schwäche. Das sind diese erheblichen Schäden, die in der Bibel immer mit einem Begriff benannt sind, nämlich ganz schlicht und einfach Sünde. Sünde ist nicht das, was wir tun, sondern Sünde ist das, was wir sind. Nicht nur ein Teil in uns, sondern wir sind durch und durch verwachsen und durchwachsen mit diesem Problem, mit diesem System der Sünde. Sünde ist das, was an schwerem Schaden in uns ist. Das Problem ist nur, man kann diesen Schaden nicht sehen. Natürlich sehen Sie nicht, was alles in mir ist. Und ich sehe nicht, was in Ihnen ist. Man kann diesen Schaden nicht einfach sehen. Warum nicht? Weil wir von Kindheit an gelernt haben, alles, was irgendwie komisch, sonderbar, verkehrt sein könnte, unangenehm sein könnte, sehr gut zu verbergen, zu vertuschen, zu kompensieren und gelernt haben, immer nur die positive Seite nach außen zu kehren. Man soll immer nur unsere Schokoladenseite sehen. Innerhalb der Familie weiß jeder genau, wie die anderen irgendwie sind und dass es nicht nur Schokoladenseite ist. Aber in der Gemeinde, vor allem wenn wir am Sonntag zusammenkommen mit Anzug und Krawatte und bestem Gewand, dann haben wir den Eindruck, dass wir alle wunderbare Menschen sind. dass wir uns alle so schon in der Heiligung sehen, so schon auf einem richtig guten Weg sind. Wir sind ja auf einem guten Weg. Schon, dass wir hier sind, ist ein guter Weg. Aber dass da so vieles doch in uns ist, was immer noch Sünde ist, aber wir haben es gelernt und das lernen wir schon als kleine Kinder, das Gute nach außen zu kehren und was uns nicht gefällt und was anderen nicht gefällt, nach Möglichkeit richtig gut zu verbergen. Und deswegen sind wir nach außen immer sehr freundlich, gut gelaunt, entgegenkommend, höflich, zuvorkommend, angepasst, ordentlich sortiert, so wie man uns eben sehen soll, so wie wir von anderen gesehen werden möchten. Und jeder weiß, dass wir nicht so sind. Das wissen die anderen auch oder das ahnen sie. Aber nur wir wissen vielleicht oder die in unserer Familie wissen ein wenig genauer, wer wir tatsächlich sind und was da alles in unserem Leben ist. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Auto, bei dem der Motor einen Schaden hat, das Getriebe im Eimer ist, die Elektronik ist voller Kurzschlüsse, die Reifen sind schon fast abgefahren, die Bremsen funktionieren nicht, aber die Karosserie, die ist immer auf Hochglanz poliert, noch gewienert und gebonert fast, alles richtig gut, sieht aus wie neu. Und im Ortsverkehr läuft die Karre auch noch einigermaßen, da hört man noch gar nichts. Aber sobald es ein bisschen anstrengender, angespannter wird, sobald man auf der Autobahn fährt, dann fängt die Karre an zu klappern und macht Geräusche und die Kotflügel fallen fast ab und nichts funktioniert. Und da wird es dann deutlich. Solange wir so schön bequem vor uns hinlaufen, da ist alles noch gut. Ein wenig das Stresspotenzial erhöhen und die Sicherungen brennen durch. Das ist das Problem. Die Karosserie, die sieht immer noch genial neu aus, richtig gut aus. Dann könnte man anfangen, so wie das als beim Laien so ist, man holt sich sein Hämmerchen aus der Kiste, vielleicht das einzige Werkzeug, was man sowieso nur hat und einigermaßen beherrscht und fängt mal an, ein bisschen zu klopfen. Vielleicht liegt es ja daran, man muss nur fest draufhauen, man nimmt erstmal den kleinen Hammer. Wenn es nicht gelingt, nimmt man den etwas größeren Hammer. In der Regel gelingt es damit auch nicht. Dann holt man den ganz großen Hammer. Irgendwann greift man immer zum großen Hammer. Nicht, weil das noch helfen könnte, sondern weil dann wirklich die Geduld am Ende ist. Dann kommt die ganz große Keule. Und damit schlägt man drauf und wundert sich immer mehr, dass der Schaden immer größer wird. Wundert sich auch ein wenig über sich selbst. Warum macht man so etwas? Und es kommen immer mehr Probleme hinzu. Auch das Problem, dass wir das in unserer Familie so gelernt haben, in der Familie, in der wir aufgewachsen sind, in der wir uns angepasst haben, in unserem ersten System, in dem wir gelebt haben und wo wir permanent gelernt haben, schon von als kleine Kinder gelernt haben, uns genial passgenau da hinein zu bringen und uns dazu bewegen, ohne irgendjemandem anzurempeln, ohne in Streit zu geraten. Klar streitet man sich, aber man lernt ja auch draus. Man lernt, wie man Streit vermeiden kann, man lernt, wie man da durchkommt, ohne blaue Flecken zu kriegen, ohne aneinander zu geraten. Und irgendwann funktioniert das so gut, dass wir selbst daran glauben, dass wir richtig gut sind. Richtig gut funktioniert es aber nur in unserem System, in unserer Familie, weil wir es da gelernt haben. Und dann lernen wir einen anderen Menschen kennen und den wollen wir heiraten, mit dem wollen wir eine Familie gründen. Und schon nach kurzer Zeit merken wir, das läuft irgendwie nicht ganz rund. Nicht ganz so, wie wir es uns gedacht haben. Der andere, die andere ist irgendwie sonderbar. Man sagt noch nichts. Man sagt lange noch nichts. Aber man wundert sich schon. Man grübelt schon ein wenig. Man ist schon ein bisschen angespannt und mit der Zeit auch ein bisschen genervt. Man sagt es vielleicht immer noch nicht. Vielleicht ist man dann noch nicht mal verheiratet. Also wenigstens das muss man ja abwarten, bis man sozusagen über die Schwelle der Ehe hinweg ist. Und dann irgendwann kann man es doch nicht mehr für sich behalten. Dass der andere komische Verhaltensweisen hat, er reagiert irgendwie eigenartig, er hält sich nicht an bestimmte Regeln, die ganz selbstverständlich sind. Er merkt das nicht einmal, er macht Sachen, die ärgerlich sind. Und wenn man es ihm sagt, dann wird es irgendwie noch schlimmer. Er kriegt's einfach nicht hin. Und am Ende kommt das Allerschlimmste, er behauptet, ich sei das Problem. An ihm kann es nicht liegen. Ich wäre sonderbar, komisch und wüsste nicht, wie man sich benimmt. Das ist das Problem von Systemen. Und das ist ein echtes, ein problematisches System. Denn ich habe mein Verhalten in meinem System, in meiner Familie gelernt. Und in meiner Familie habe ich richtig gut funktioniert, weil ich das 20, 25 Jahre in meiner Familie geübt habe, gelernt habe, mich eingepasst habe. Jetzt komme ich da mit einem Menschen zusammen, der ist völlig anders. Der stammt aus einem anderen System. Und alles, was er gelernt hat, hat er in seinem System gelernt. Und dieses andere System funktioniert völlig anders, ganz anders. Man verhält sich anders, man reagiert anders, man geht anders miteinander um, man fühlt anders, man reagiert anders, man denkt auch ganz anders, man hat auch andere Vorstellungen vom Leben, man glaubt vielleicht auch ganz anders. Und irgendwie ist alles falsch, alles stimmt nicht, nichts passt zusammen. In meiner Familie wusste ich genau, wie der jeweils andere in der Familie tickt, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, wie ich gucken darf und wie ich nicht gucken darf. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wenn meine große Schwester gesagt hat, guck nicht so. Das war ein typisches Zeichen. Ich wusste aber gar nicht, wie ich geguckt habe. Aber wenn sie sagte, guck doch nicht so, dann wusste ich, irgendwas ist jetzt im Busch, jetzt geht gleich irgendetwas schief. Ich bin immer angepasst, aber eben nur in meiner eigenen Familie, in meinem System. Und der andere ist angepasst in seinem System. Und es funktioniert nicht zusammen. Und da kracht immer alles aufeinander. Und wenn wir dann heiraten, dann übersehen wir gerne, dass eben unser Verhalten, unsere Haltungen nur in unserem System, in meiner Familie genial, gut und präzise funktioniert, aber überhaupt nicht in der Familie des anderen funktioniert, weil es andere Muster gibt. Andere Denkweisen, anderen Denksinn, andere Verhaltensweisen, andere Reaktionen und gar nichts passt zueinander, obwohl wir gläubig sind, obwohl wir uns Mühe geben und nichts gelingt. Und dann ist die Logik ganz einfach, weil wir daran gewöhnt waren, dass es immer gut funktioniert hat bei uns, kann es nur am anderen liegen. Er verhält sich sonderbar und komisch. Ich bin völlig klar, völlig vernünftig, völlig eindeutig, korrekt und logisch. Und ich gebe mir auch noch die allergrößte Mühe. Es kann nur am anderen liegen. Und der andere denkt dasselbe. Dann fangen die ersten Vorwürfe an. Wenn du dich mal anstrengen würdest, wenn du dir mal ein wenig Mühe geben würdest oder wenn du mir auch mal einmal zuhören würdest. Und der andere hört ständig, bemüht sich, macht fast alles. Es kommt nicht an. Wenn du einmal versuchen würdest, mich zu verstehen. Und diese Sätze kennen wir dann alle, die dann folgen. Du bist genau so wie deine Mutter. Und du bist so wie dein Vater. Exakt genauso. Von da an kannst du nur noch schief gehen. Das ist ein Problem. Und wenn wir genau hinsehen, woran es liegt, Jesus hat sehr deutlich gesagt, wo das Problem liegt. Jesus sagt, ihr seht zwar den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge seht ihr nicht. Ich habe das früher immer für einen Vorwurf gehalten. Ich habe immer gedacht, ich darf den Splitter im Auge des anderen nicht mehr sehen, sondern ich muss den Balken im eigenen Auge sehen. Inzwischen weiß ich, das geht gar nicht. Das ist kein Vorwurf von Jesus, das ist eine Feststellung von Jesus. Dass er uns sagt, ihr könnt den eigenen Balken gar nicht sehen, das geht nicht. Ihr könnt euch selber nicht sehen. Ihr könnt zwar den Splitter im Auge des anderen sehr genau sehen, aber für den eigenen Balken im Auge seid ihr blind. Den kann man nicht sehen. Da braucht man einen anderen, der einem das zeigt, der einem hilft, auch mal sein eigenes System anzuschauen und zu merken, mein System ist gar nicht so genial, wie ich dachte. Meine Familie war gar nicht so korrekt und so hundertprozentig richtig, wie ich dachte, sondern meine Familie, mein System war immer schon genauso beschädigt wie alle anderen Systeme auch. Und mein inneres System ist davon geprägt. Mein innerer Mensch ist voller Fehler, voller Sünden, voller komischer Seiten. Das kann ich nur nicht sehen. Denn ich habe das gelernt, mich so anzupassen, dass ich nirgends anecke. Solange es nicht ganz intensiv wird. Deswegen ist da auch niemand, der mir zeigt, wie komisch, wie sonderbar ich bin. Wie anstrengend ich sein kann. Erst in der Ehe, da fängt es an. Wenn man dem nicht mehr ausweichen kann, dann wird es sehr, sehr deutlich. Wir haben unsere Verhaltensweisen so gelernt, alle anderen Verhaltensweisen, die wir in der eigenen Familie nicht gelernt haben, erscheinen uns fremd und eigenartig und wir wissen nicht einmal, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht verstehen, weil wir denken, der andere soll sich mal Mühe geben, der andere soll sich einmal ändern, der andere muss mir zuhören, der soll sich bewegen, der soll sich verändern. Und der andere denkt's genau umgekehrt. Und sie merken, es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Also nicht, dass sie den Eindruck haben, ich wollte hier die Ehe an sich irgendwie schlecht reden, klein reden. Nein, ich sage das nur deswegen, und die Bibel sagt das deswegen an manchen Stellen so deutlich, weil die Ehe das intensivste System ist, das wir haben. Und weil nichts so sichtbar, so offenbar wird, wie innerhalb einer Ehe. Und weil man nirgends so viel lernen könnte wie innerhalb einer Ehe. Nicht in der Gemeinde, nicht in einer guten Beziehung mit Freunden, sondern in einer Ehe, wo man dem anderen nicht mehr aus dem Wege gehen kann. Wo man aufeinander prallt, aufeinander stößt und wo man lernen muss am anderen, wie man selber tickt. Wo man am anderen lernen muss, dass er nicht nur das Problem ist, sondern dass in seinem Gesicht, in seinem Verhalten, in seinen Reaktionen mein Problem, meine Sünde sichtbar werden kann. An ihm wird offenbar, was in mir ist. Und glauben Sie ja nie, der andere wäre allein das Problem. Ich weiß, dass es Männer gibt, die sind schwierig. Ich weiß auch, dass es Frauen gibt, die sind schwierig. Ich weiß auch, dass es Ehen gibt, wo man leicht sagt, das liegt nur an der Frau oder nur an dem Mann. Ich glaube, das ist nicht wahr. Auch die Bibel sagt das nie, dass der eine schuldiger wäre als der andere. Die Bibel sagt, es gibt ein Gesetz in unserem Leben. Und Paulus sagt, das ist das Gesetz der Sünde. Und wenn Paulus sagt Gesetz, dann will er damit auch ausdrücken, man kann das nicht abschalten. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das von heute an anders. Man kann sich nicht einfach vornehmen, dass man ein anderer Mensch werden will, sondern das ist Gesetz der Sünde, sagt Paulus. Da kommt ihr nicht raus. Jedenfalls nicht, indem ihr euch anstrengt, indem ihr euch Gedanken darüber macht, indem ihr irgendwie versucht, euch anders zu verhalten, sondern daran seid ihr gebunden. Ihr seid nicht nur daran gebunden, aber erst einmal seid ihr daran gebunden. Und nie sollte einer sagen, der andere ist schlimmer als ich. In der Bibel sehen wir immer, wie die, die ein wenig verstanden haben, ganz anders reden. Nämlich, ich bin nicht besser als meine Väter. Wir sind nicht besser als unsere Väter. Wir haben alle dasselbe Problem. Bei den manchen wird es deutlicher sichtbar, bei dem anderen nicht so deutlich. Der eine ist besser erzogen, hat vielleicht eine größere Entschlossenheit und der andere nicht so eindeutig. Aber das Problem haben wir alle ohne Unterschied. Und ein Problem dabei, ein weiteres Problem ist, dass diese Verhaltensweisen, diese Muster, diese gelernten Formen, diese Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, tatsächlich wie eine eigene Sprache ist. Jeder spricht eine eigene Sprache. Jemand aus der einen Familie spricht eine andere Sprache als der aus der anderen Familie. Meine Frau und ich, wir sprechen beide Deutsch. Wir sprechen auch beide Hochdeutsch. Wir können uns auch beide relativ klar und deutlich ausdrücken. Wir haben gelernt zu formulieren, jedenfalls bilde ich mir das ein, dass in der Regel gut funktioniert. Aber wir haben unsere eigene Sprache, wir haben eigene Kommunikationsformen, die wir in unserer Familie gelernt haben. Und auch wir haben das über Jahre lernen müssen. Über Jahre lernen müssen. dass die deutsche Sprache noch nicht die gemeinsame Sprache ist. Dass Kommunikation nur zu einem ganz geringen Teil aus Sprache besteht. Dass die Blicke, das Augenzwinkern, das mal sehr freundlich sein kann, sehr schön sein kann, aber auch ganz schön verletzend sein kann. Dass die Kommunikationsformen, dass ein Blick genügt, um den anderen in die Schranken zu weisen, ihn zu vernichten, ihn zu demütigen, dass das die eigentliche Sprache ist. Wir haben 1000 Haltungen, 1000 Gesten, 1000 Mimiken, die wir an den Tag legen können, um dem anderen mit einem Augenblick zu sagen, was wir von ihm halten. Und das lässt sich mit 1000 Worten manchmal nicht mehr gerade biegen. Dass er mit wenigen Blicken so viel zerstört werden kann. Man kann das ganz schlicht, ganz verharmlosend einfach den Stallgeruch nennen. Jeder bringt seinen Stallgeruch mit. Aber das haben wir auch gesehen. Der eine, der verwest, heißt es in Sprüchen, der verwest. Das heißt, da geht ein Gestank von ihm aus. Das ist das Bild. Da geht ein Gestank von ihm aus. Das ist mehr als nur Stallgeruch. So weit kann das gehen. Und an den eigenen Stallgeruch hat man sich gewöhnt. Den merkt man nicht, das riecht man nicht, das sieht man gar nicht. So funktionieren die meisten Ehen. Manche sehr deutlich und manche eher nur verdeckt, trotz einer gemeinsamen Sprache. Ich könnte Ihnen unzählige Beispiele dafür nennen, welche Formen, welche Verläufe das annehmen kann. Und dann kommt noch ein Therapeut oder Seelsorger oder ein lieber Mensch aus irgendeinem Hauskreis und sagt, ihr müsst mal miteinander reden. Gute Idee, gute Idee. Aber wie soll man miteinander reden, wenn man das richtige Reden gar nicht gelernt hat? Wenn man nur gemerkt hat, alles Reden macht alles schlimmer. Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Der andere versteht gar nicht, was ich sage, was ich meine. Manche verstehen sich selber nicht einmal. Wie soll ich wissen, was ich meine, bevor ich gesagt habe, was ich denke? Sie kennen diesen Satz. Wir wissen selber nicht, was da in uns ist. Aber wir sollen mal miteinander reden. Ich sage manchen Ehepaaren sehr deutlich, hören Sie bitte auf, miteinander zu reden. Das kann nur schlimmer werden. Sie müssen erst mal verstehen, erst einmal lernen, was Reden eigentlich bedeutet, was Kommunikation eigentlich ist und wie das funktioniert. Und wie da manche aneinander vorbeireden und sich gegenseitig immer mehr verletzen. Weil die innerfamiliären, auch ungeschriebenen Gesetze, Regeln, Tabus, Kommunikationsformen völlig, völlig unterschiedlich sind. Und am Anfang einer Ehe denkt man das nicht. Am Anfang einer Ehe denkt man, wir sind so verliebt und wir sind noch gläubig. Das muss doch gut gehen. Und wundert sich, wie auch eine geistliche Ehe, eine gute Ehe, die einmal gut angefangen hat, sehr, sehr schief gehen kann. Und fragt sich bis zum Schluss, wie ist das eigentlich gekommen? Wie ist es gekommen? Warum ist uns das passiert, obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben? Und dann sehen wir den Balken im eigenen Auge nicht, aber der Splitter im Auge des anderen geht uns furchtbar auf die Nerven. Den sehen wir ganz genau. Und auch Ehen unter Christen können unerträglich werden, obwohl man es gut meint. Obwohl man sich alle Mühe gibt, obwohl man immer deutlicher und immer lauter und immer präziser versucht zu formulieren. Kennen Sie das? Wenn Sie richtig an den Nerven blank liegen im Gespräch, in der Beziehung und dann wollen Sie noch einmal etwas sagen und Sie werden immer klarer, immer deutlicher, immer präziser. Und präziser heißt, es wird immer kälter, immer kälter. Und am Ende ist es eiskalt, dann sind sie nur noch präzise. Und sie denken, sie würden klar sprechen. Sie würden ein Gespräch miteinander führen. In Wirklichkeit haben sie längst die geschärften Messer in der Hand. Jakobus sagt das so, Kapitel 3. Die Zunge ist wie eine Waffe. Die Zunge ist ein unruhiges Übel voller Gift. Die Zunge ist wie ein Feuer, das einen Wald anzündet und die Welt anzündet. Und wir brauchen lange, um das zu verstehen, weil wir den Eindruck haben, ich spreche doch so klar und deutlich. Ich weiß doch, wie man formuliert. Ich weiß doch, was ich meine. Ich weiß doch, was ich denke. Es müsste doch der andere verstehen können, worum es mir geht. Aber Kommunikation läuft auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Jetzt kann man spekulieren, wie es dann weitergeht, wie ein Familiensystem immer mehr in einem echten Desaster endet und was es heißt, wenn in dieses Desaster hinein jetzt auch noch Kinder geboren werden. Wir anfangs vielleicht noch denken, jetzt wird alles gut. Manche Ehepaare machen das sogar extra, dass sie sagen, wir brauchen noch ein drittes oder viertes Kind, dann wird es wieder besser. Das Kind könnte uns helfen, dass wir uns wieder besser verstehen. Was macht ein Kind in solch einem Desaster? Es wächst auf und es passt sich an. Kinder passen sich immer an. Kinder passen sich gnadenlos an. Sie können nicht anders. Sie wollen auch gar nicht anders. Und sie passen sich an ein desaströses System. Sie passen sich an, damit es trotz allem funktioniert. Sie passen sich an, damit die Mama nicht böse ist. Sie passen sich an, damit der Vater nicht schlägt. Sie passen sich an und sie sind besonders lieb, damit die Eltern sich nicht dauernd streiten. Und sie machen unzählige Dinge. Sie verbiegen sich. Sie geben sich alle Mühe, damit endlich Ruhe ist in der Familie. So machen es Kinder. Sie passen sich an ein desaströses System, damit es möglichst wenig blaue Flecke gibt. Und das, was sie da gelernt haben, damit gehen sie in ihr Leben. Das verlieren sie nie mehr, weil sie gar nicht wissen, dass sie es gelernt haben. Sie wissen nicht, was sie gelernt haben. Sie wissen auch nicht, dass sie was anderes eben nicht gelernt haben, nämlich die Sprache einer anderen Familie. Das wissen sie nicht. Sie kennen nur die eigene Sprache, das eigene Verhalten. Und so geht's hinein in ein nächstes desaströses Familiensystem. Darum Jakobus 3 oder Sprüche 10. An beiden Stellen wird sehr, sehr deutlich, sehr klar formuliert, was wir reden, sind nicht nur Wörter oder Vokabeln, was wir reden, sind nicht nur Informationen, sondern was wir reden, ist Bewertung und Verurteilung und Demütigung und Zerstörung. Wir zerstören mit Worten, wir beschädigen Menschen, wir beschädigen die innere Struktur von Menschen, das Wesen von Kindern, die Herzen von Kindern, Kinder, die so beschädigt worden sind, was immer man auch mit ihnen gemacht hat, werden nie mehr frei sein davon, außer unter einer Bedingung, wenn sie irgendwann frei werden. Wenn sie irgendwann echte, tiefe Erlösung erfahren. Und das dauert meistens lange. Also nicht nur, dass Kinder irgendwann zum Glauben kommen und dann wissen, dass sie Vergebung haben und da das Gefühl haben, jetzt müsste eigentlich alles gut sein, bis die inneren Wunden, die inneren Prägungen, die inneren gelernten Muster überwunden sind, bis sie endlich davon erlöst werden, von dem, was sie gelernt haben, was sie sich wie eine zweite Haut angelernt haben, das kann Jahre und Jahrzehnte dauern, bis das endlich geschafft ist. Die Heilung einer Seele dauert viel, viel länger als die Heilung von einer körperlichen Krankheit. Körperliche Krankheiten kann man meistens sehen. Kann man untersuchen, macht man Labor und dann geht man vielleicht unter das Röntgengerät oder irgendwas anderes und irgendwie kriegt man es raus, was es ist. Das lässt sich häufig heilen. Die Schäden in der Seele, die kann man im Röntgengerät nicht sehen. Die kann man auch im Labor nicht messen. Die sind viel komplexer, viel tiefer, viel unheilvoller als alles andere. Ich muss ein wenig trösten, daneben aber auch das andere sagen. Es gibt natürlich nicht nur Schäden. Es gibt nicht nur diese massiven Bindungen und alten Lasten, die wir in unserem Leben haben. Es gibt auch das Gegenteil davon. Es gibt auch Menschen, die sind in einer heilvollen Umgebung aufgewachsen. Es gibt Menschen, die haben das Gegenteil erlebt, nämlich wie gut es sein kann in einer Familie, wie gut es auch sein kann, was man gelernt hat, dass es auch heilvolle Muster gibt. Dass es viel Freundlichkeit, viel Güte, viel Liebe, viel Barmherzigkeit gibt, viel Vergebungsbereitschaft gibt. Das alles gibt es auch. Aber damit haben wir kein Problem. Probleme haben wir mit der Sünde. Probleme haben wir mit den Bindungen, die es in unserem Leben gibt. Und es gibt noch einmal eine andere Art von Menschen, nämlich solche, die nicht sagen, ich mache doch alles richtig, ich habe mir doch große Mühe gegeben. Es gibt auch solche, die machen tatsächlich vieles richtig. Aber weil es nicht funktioniert, geben sie sich selbst immer die Schuld. Es kann ja nur an mir liegen. Das haben die auch schon so gelernt. Auch in ihrer Familie. Es liegt immer an dir. Du bist ein Versager. Du hast noch nie etwas hingekriegt. Du bist schon immer unfähig gewesen. Du warst schon immer zu dumm. Du hast noch nie eine Ahnung gehabt. Du warst noch nie für irgendetwas brauchbar. Da merken wir es auf der anderen Seite. Die Bibel spricht immer von dem Gesetz der Sünde, das von Adam an durch alle Generationen hindurch wirksam war und wirksam ist. Was wir sehen dürfen und sehen sollten, ist, dass unser Verhalten, unser Leben und die Art und Weise, wie wir auch innerhalb einer Familie leben, immer aus drei Komponenten besteht. Die sind relativ leicht zu überschauen. Das sind die Komponenten Handlung, Affekt und Denken. Wir tun etwas, wir fühlen etwas, wir denken etwas. Ist ganz einfach. Wir können auch sagen, aus Taten, aus Gefühlen und Gedanken. Das sind die drei Komponenten, die unser Handeln bestimmen. Wir können noch einmal sagen, Leib, Seele und Geist. Mit meinem Leib tue ich etwas. Mit meiner Seele fühle ich etwas oder habe eine Intuition oder eine Fantasie oder irgendeinen Eindruck. Und mit meinen Gedanken, mit meinem Geist bin ich irgendwie auch beteiligt, weil ich ja denke. Und ich denke vielleicht sogar sehr intensiv. Also alle drei sind daran beteiligt. Wir tun etwas mit dem Körper, wir empfinden etwas dabei und wir denken auch darüber nach. Ich tue Gutes, ich fühle mich gut dabei, fühle mich großartig und ich denke, ich bin wirklich genial. So einfach. Wenn wir etwas Gutes getan haben. Es könnte aber auch so sein, ich schlage meine Kinder, ich fühle mich großartig, weil ich gezeigt habe, wo es lang geht und weil ich meiner Frau, die sich vielleicht nicht durchsetzen kann, bei der Erziehung unterstützt habe. Und ich denke, ich bin ein genialer Ehemann und Vater. Ich habe etwas hingekriegt. So muss man es machen. Es könnte so sein, ich betrüge meine Firma, ich empfinde einen Triumph und ich denke, dass ich mir endlich genommen habe, was mir schon immer zugestanden hat. Handeln, fühlen und denken gehört immer zusammen. Und wenn eins falsch ist, ist alles falsch. Wir haben so etwas in der Bibel. David als oberster Richter Israels verurteilt einen Mann zum Tode, weil der seinem Nachbarn ein Schaf gestohlen hat. Sie kennen alle diese Geschichte aus 2. Samuel 12, da können Sie es nachlesen. David verurteilt ihn zum Tode, er fühlt sich in seiner Funktion als Richter extrem kompetent und mächtig und gerecht. Und er denkt, dass er für Recht und Ordnung gesorgt hat. Sieht irgendwie gut aus, fühlt sich auch gut an, sieht auch richtig aus. Das Problem ist, dass es plötzlich heißt, du bist der Mann. Das war ihm neu. Das hat er nicht gesehen. Ein anderes Beispiel, noch einmal bei David. Da kommt eine Frau zu ihm und erzählt ihm, dass sie zwei erwachsene Söhne hatte. Und der eine Sohn hat seinen Bruder erschlagen. Und die Familie der Schwiegereltern will jetzt diesen einen Sohn ausgeliefert bekommen und will sich an ihm rächen. Der ist aber der einzige Sohn, den sie noch hat. Und David in seiner Funktion als König fühlt sich geehrt. Er will unbedingt helfen. Er ist kompetent, er hat einen Gerechtigkeitssinn und er will sich großmütig zeigen. Er spricht diesen Sohn frei. Er fühlt sich dabei sehr gut, weil er so barmherzig und so weitherzig ist dieser Frau gegenüber und ihrem Sohn. Und als dann die Frau zu ihm sagt, dann mach's doch selber auch so, merkt er erst, dass es um ihn geht. Du bist der Mann. Noch einmal, du bist der Mann, der den einzigen Sohn der Mutter ausgeliefert hat. Da geht's nämlich um Absalom, der seinen Bruder Amnon erschlagen hat und fliehen musste und nicht mehr zurück konnte. Schon wieder reingefallen. So funktioniert das mit dem Gesetz der Sünde. Wir sehen daran, dass selbst ein Mann wie David nicht frei von Sünde war, nicht von Natur aus weise war, sondern dass auch David ein törichter Sohn war, der erst einmal Weisheit lernen musste. Und dass es für David eine extrem harte Schule war, bis er endlich gelernt und verstanden hat, dass er nicht der große, gerechte König und Richter Israels ist, sondern dass er der Erste unter allen Sündern war. Das hat lange gebraucht, bis er endlich verstanden hatte, was für ein elender Mensch er selber war, bevor er gerecht richten konnte. Wie lange hat es gebraucht, bis er sagen konnte, ich erkenne meine Missetat. Ich erkenne meine Missetat. Ich weiß, wie ich ticke. Und meine Sünde ist immer vor mir. Ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Entsündige mich mit Isop. Er hat schon längst verstanden, das kann ich nicht einfach, indem ich mich bemühe, indem ich mich anstrenge, indem ich mir etwas vornehme oder indem ich Bücher lese. Sondern du musst mich entsündigen, du musst mich befreien von diesem inneren Gesetz. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. So tief ging es für ihn hinunter. Und so tief muss es möglicherweise hinunter. Dass unsere Gebeine, wir können auch sagen, bis unsere Sünde, so zerschlagen wird. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Was war das für ein verzweifelter Schrei von David, bis er endlich dahin kam? Weil er zum ersten Mal verstanden hat, wie er gebunden war von diesem Gesetz der Sünde. Das war nicht alles seine persönliche Schuld, sondern das war ein Gesetz, das in ihm wirksam war. Das sehen wir auch an ihm. Auch er hat verstanden, dass er nicht allein schuldig war, sondern meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Die Sünde war schon vor mir da. Das Desaster war schon vorher da. Und ich bin in dieses Desaster hineingeboren worden, in diesem Desaster aufgewachsen. Wenn Sie die Familie von David ein wenig kennen, er mit seinen Brüdern, aber noch viel mehr, er mit seinen mindestens 7 Frauen plus einer ganzen Reihe von Nebenfrauen und diesen irren, sonderbaren Söhnen, die sich da zusammengefunden haben. Was für ein Chaos das war, was für eine Sünde unter ihnen geherrscht hat. Und er den Eindruck hatte, es kann nur an den anderen liegen und nicht an mir. Die anderen sind schuld. Wie lange hat er gedacht, dass ihn keine Schuld trifft? Wie lange war er blind für diesen Balken im Auge? Keine Sündenerkenntnis. Es liegt immer nur an den anderen. Und genauso dachte es David. Die anderen sind das Problem. Wenn doch alle nur so wären wie ich. Denken wir ja manchmal auch vielleicht. Wenn alle so wären wie ich. Wenn meine Frau so wäre wie ich. Ach, wie wäre das schön und einfach. Gott sei Dank ist sie nicht so wie ich. Ich will ja gar nichts mehr lernen. Wie gut ist das, dass wir uns haben, dass wir eine Hilfe haben, dass wir gegenseitig uns eine Hilfe sein dürfen. Wie gut ist das, wenn wir verstehen, dass wir Sünder sind und dass wir zugleich völlig blind sind für die Mechanismen der Sünde, auch besonders der eigenen Sünde. Das ist schon in 1. Mose 4 benannt worden, sehr deutlich definiert. Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Und das versucht der Mensch über Jahrtausende, zu herrschen über die Sünde. Und er lernt und verstellt sich und kompensiert und glaubt, er habe die Sünde beherrscht. In Wirklichkeit beherrscht sie ihn. Paulus sagt, das Gesetz der Sünde herrscht in uns schon immer. Wir glauben nur, dass wir das Richtige wollen und das Gute auch hinkriegen. Und dann fühlt es sich auch richtig gut an, was wir tun. Wir sind überzeugt davon, dass wir alles gut gemacht haben. Und wir machen dann noch mehr davon, weil wir ja so sicher sind und merken gar nicht, dass der Schaden immer größer wird. Und wenn wir jetzt diese Sprüche Salomos noch einmal lesen würden, Kapitel 10, 1 bis 17, dann würden wir merken, dass das nicht einfach lose Sprüche sind, auch nicht moralische Appelle oder Kalenderweisheiten oder Binsenweisheiten oder Küchenlatein. Man hat diesen Sprüchen ja alle möglichen Namen gegeben. Sondern dass Salomo in seiner Sprache, mit seinen Bildern, mit seinen Mahnungen, mit seiner enormen Sprachgewalt, mit seiner Rhetorik, mit seiner Dichtkunst, mit seiner treffenden Beschreibung immer alle drei Ebenen anspricht. Fast alle drei gleichzeitig oder immer im Wechsel, aber ganz präzise, sehr genau treffend, nämlich die Handlungsebene und die Gefühlsebene und die gedankliche Ebene. Auf der Handlungsebene, wovon wir absolut unsere Finger lassen sollten. So formuliert, dass man automatisch einen großen Abstand nimmt dazu. Das ist die Handlungsebene. Muss man gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist so eindeutig. Lasst eure Finger davon. Distanziert euch davon. Macht das nicht so. Braucht man keine Auslegung, keine klugen Bücher dazu. Das ist so eindeutig. Auf der Gefühlsebene, dass wir uns selbst erschrecken vor uns selber und vor unseren Handlungen. Dass wir eigentlich sagen müssen, uns müsste besonders schlecht werden, besonders da, wo wir ein gutes Gewissen haben. Wenn wir den Eindruck haben, wir machen es gerade richtig, dann sollten wir besonders noch einmal hinsehen, ob es noch wirklich stimmt. Ob es nicht ein Irrtum ist. Und auf der gedanklichen Ebene, dass wir niemals unserem eigenen Herzen, unserem eigenen Gefühl, unserem eigenen Gewissen einfach so trauen dürfen. Nie glauben sollten, nur weil ich mir so viel Mühe gebe, nur weil ich ja nur Gutes wollte, nur weil ich mich so angestrengt habe, sei das auch schon gut, was ich da tue. Es kann auch das Gegenteil sein. Ja, nicht sich selber glauben und seinen eigenen Gefühlen, seinen eigenen Intuitionen, seinem eigenen Gewissen. Mein Gewissen ist von meiner Familie geprägt. Es ist nicht nur vom Heiligen Geist geprägt. Nicht nur von der Bibel geprägt. Es ist möglicherweise noch mehr von meiner Familie geprägt. Und wenn meine Familie nicht heil war, nicht erlöst war, nicht frei von dem Gesetz der Sünde war, dann kann mein Gewissen mir nicht die Wahrheit sagen. Es wird immer ein Gemisch sein aus Lüge und Wahrheit oder Halbwahrheit. Ich darf mir nicht trauen, niemals sagen, es liegt am anderen und nicht an mir. Das ist einer der Grundfehler, die wir machen. Und wenn meine Gemeinde nicht in der völligen, herrlichen Freiheit der Kinder Gottes lebt, dann darf ich auch meinem Gewissen in der Gemeinde nicht trauen. Erst wenn wir frei sind als Einzelne und in der Familie und in der Gemeinde, dann ist auch unser Gewissen einigermaßen klar. Ein Gewissen, das von seinem Wort geprägt ist, ein Gewissen, das von seiner Wahrheit geprägt ist, von seiner Liebe erfüllt, von Weisheit in seinem Geist geleitet ist, solch ein Gewissen kann uns auch in die Wahrheit leiten. Alle anderen leiten uns auf Abwege, täuschen uns. Und wir verstehen vielleicht, warum Paulus mehrfach darauf hingewiesen hat, zum Beispiel in 1. Korinther 5, Vers 6, wo er sagt, euer Rühmen ist nicht gut. Euer Rühmen ist nicht gut. Vielleicht rühmen wir uns ja auch gar nicht. Aber vielleicht klopfen wir uns doch gelegentlich selbst auf die Schulter und denken, so schlecht ist das gar nicht, wie ich so bin und wie ich lebe. Sondern er sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, dass ein wenig Sünde alles zerstört, alles beschädigt. Ein wenig Sauerteig reicht. Ein wenig Sauerteig verdirbt alles. David sagt, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. In solch einer Familie, wie in der Familie von David, kann ein Kind nur vor die Hunde gehen. Geht gar nicht anders. Und man sollte nie dem Kind die Schuld geben. Solch eine Familie, das könnt ihr nachlesen, ist eine lange Geschichte, was da alles schief geht. Davids Ehebruch mit Bathseba, der indirekte Mord an ihrem Mann Uriah, der Tod des ersten Sohnes als Gericht, das Leid der Mutter, die den Sohn verloren hat, der Tod des anderen Sohnes Amnons nach der Schande mit seiner Halbschwester Tamar, nach dieser Vergewaltigung, Absalom, der seinen Bruder erschlägt, Absaloms Intrigen gegen seinen Vater, Adonias Intrigen gegen seinen Vater, der auch König werden wollte, das ist die Familie Davids. Wie soll ein Kind in dieser Familie einigermaßen etwas werden? Eigentlich müsste man sagen, das kann nur schief gehen. Nur ist dann die Frage, wie kann es sein, dass Salomo so geworden ist, wie er geworden ist, dass aus dieser zerstörten, kaputten, verseuchten Familie solch eine Gestalt wie Salomo hervorgeht. Und erstaunt stellen wir vielleicht fest, dass Salomo gar nicht in diesem Desaster aufgewachsen ist, sondern Salomo kam sehr früh in die Erziehung eines Nathan. Das ist eine geniale Führung, ein genialer Plan. Da heißt es, als David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr hinein und wohnte bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo. Und der Herr liebte ihn und er tat ihn unter die Hand des Propheten Nathan. Geniale Schule. Salomo hat die ganze Familie gesehen, hat das alles beobachtet und musste trotzdem nicht in dieser Familie leben, sondern lebte unter der Führung eines Nathan. Und da verstehen wir vielleicht, warum es in Psalm 91 heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten steht und unter dem Schutz des Allmächtigen bleibt. Und weiter heißt, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wie anders ein Salomo geschützt war und gelernt hat an seiner Familie, aber nicht in dieser Familie, nicht in diesem Desaster. Und zum Schluss, alles, was wir in der Liebe Jesu tun, alles, was wir in der Wahrheit, in der Klarheit des Heiligen Geistes, alles, was wir unter seiner Gnade, unter seiner Vergebung und in der Erkenntnis unserer Sünde tun, alles, was wir als Erlöste des Herrn tun, alles, was unter seinem Segen steht, das alles ist nicht nur gut, sondern das alles wird ein Leben lang gut sein und gut bleiben. Aber nur dann, wenn wir als Eheleute, als Familien unter dem Kreuz Jesu stehen und in der Erlösung stehen, dann und nur dann kann es gut werden. Ich bete noch. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir das immer wieder hören und glauben dürfen, dass wir Vergebung haben für eigene Schuld, dass wir aber auch noch viel mehr dich bitten dürfen, dass du uns auch herausnimmst aus dem Alten, dass du uns erlöst und losmachst von den Bindungen unseres Lebens, dass du uns frei machst von dem, was uns ein halbes Leben und länger so gebunden hat, so geknechtet hat, so im Griff gehabt hat. Dass du uns frei machst, dass du uns auch hilfst, miteinander auf diesem Weg zu sein, dass du uns hilfst, uns zu erkennen, dass du uns hilfst, uns zu helfen gegenseitig und dass wir einander ein Segen sein dürfen, dass wir das Heil erkennen und annehmen und dass wir immer mehr von diesem Heil in unser Leben hineinnehmen. Wir danken dir, dass du der Herr bist, dass du deinen Heiligen Geist in uns hineingegeben hast und dass wir alles, was in uns ist, vor allem den Schaden, der da ist, dir hinlegen dürfen und du willst alles, alles gut machen. Du segnest uns und du heilst uns und wir geben dir alle Ehre. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.